Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich mit dem Schweizer Schriftsteller Usama al-Shamani. Er hat in mehreren bewegend eindrucksvollen Romanen seine irakische Herkunft von seiner Familiengeschichte erzählt. Jetzt gibt es einen neuen, wo wir auch von seiner Schweizer Biografie erfahren, seiner Flucht aus dem Irak, der Ankunft, dem Schicksal als Flüchtling und dann, ja, von der Geburt eines Schriftstellers. Ich bin gespannt, wie Sie, hoffentlich. Guten Morgen in die Schweiz, Herr al-Shamani.
Schönen guten Morgen, danke für die Einladung.
In der Fremde sprechen die Bäume Arabisch. Im Fallen lernt die Feder fliegen. So heißen ihre ersten beiden Romane. Es sind wundervoll poetische Titel von Büchern, die ja so viel von Leid, Gewalt und Tragik erzählen. Und das ist jetzt wieder so mit dem Vogel, der nicht zweifelt am Ort, zu dem er fliegt. So haben Sie Ihr neues Buch getauft. Sind Sie selber dieser Vogel, Herr al-Shamani?
Ja, ich wünsche mir, ein Vogel zu sein, und ich betrachte den Flug und ich bewundere immer das Phänomen, fliegen zu können. Und meine Tochter hat mir auch gesagt, als sie den neuen Roman gesehen hat, Papi, du liebst Fliegen.
Womit wir bei der Hauptfigur sind ihres Romans, Dafa Shihan, ein junger Mann, der Anfang der 2000er Jahre aus dem Irak unter dem Saddam Hussein-Regime flieht, wegen eines Theaterstücks, das er als Student geschrieben hat. Da gibt es sehr viele Parallelen zu Ihrer Biografie. Genauso ist es Ihnen ergangen, Herr al-Shamani. Wie nah, wie weit ist diese Romanfigur von Ihnen entfernt?
Ja, also die Nähe und Ferne von Figur, es ist schon eine Tatsache bei jedem Schreiben. Und das ist, ich würde sagen, das ist ein Mix von Fakten und Fiction, von Realitäten und Wirklichkeiten und von auch Fakten, die ich nicht persönlich erlebt habe, sondern erfahren habe durch diesen Weg, den ich gemacht habe hinter mir. Die Flucht, das Ankommen, diese ganze 22 Jahre in der Fremde, und die sind alle also ein Mix, ein Topf von diesen Erfahrungen, die mit Migration und Integration und mit Leben im Exil zu tun zu haben. Es gibt natürlich Parallelen, wir sind beide Iraker, wir sind beide wie viele Iraker, wir haben die Befreiung durch die Amerikaner als eine historische Chance betrachtet, den Irak von Diktatur und Radikalismus zu befreien. Aber leider war nichts so der Fall. Der Irak, das Land, wurde auch nochmals geraten oder ist geraten in einem auch grausamen System von Islamismus und Radikalismus. Parallel ist auch, dass wir beide Hoffnung haben, wie viele auch vom irakischen Volk, dass das Verlorene wiedergefunden zu haben, dass irgendein Projekt, das mit Zivilgesellschaft und mit Liberalismus geschafft werden durch junge Menschen, die jetzt in Bagdad protestieren und bewegen, was schon jahrzehntelang still geblieben ist. Es gibt viele Parallelen und es gibt natürlich viele Wege, die uns auseinander nehmen.
Wir kommen sofort zurück zu dem Roman, aber weil Sie es gleich erwähnen, Herr al-Shamani, zurzeit in diesen Tagen lesen wir wieder schlimme Nachrichten aus dem Irak. Es gibt Proteste, es gibt Tote, Regierungspalast in Bagdad wird gestürmt. Sie haben natürlich noch Familie im Irak. Wie nehmen Sie diese Nachrichten wahr?
Ja, es ist für mich diese Bewegung ist wichtig und notwendig. Weil es muss irgendwie vom Land geschafft werden, es muss von diesem Gefäß, es muss diese Revolution, muss nicht immer von draußen kommen. Natürlich braucht das irakische Volk unbedingt Hilfe, aber das muss von diesen Jungen, die jahrzehntelang maskiert, misshandelt und auch in den Kriegen geschickt wurden. Und es ist jetzt Zeit, dass sie aufwachen und dass sie die Wille wirklich verstärken, dass das alles grundsätzlich geändert werden muss. Ich nehme das sehr wahr und ich glaube, es ist nicht einfach natürlich für Menschen, die dort leben. Sie sind sowieso unter sehr schlimmen Umständen mit Mangel an Strom, an Trinkwasser, an vielen Sachen, die für uns hier für selbstverständlich betrachtet wurden. Aber trotzdem, es muss irgendetwas auf diesem Weg bewegt werden. Es muss verzichtet werden auf vieles, damit etwas entsteht. Sonst bleibt das Volk unter diesem Schirm von Radikalismus und diesen islamischen Parteien, die gar nicht mit Freiheit oder mit unserer Zeit, wo wir leben, jetzt zu tun haben.
Kommen wir zurück zu Dafa, ihrer Romanfigur im neuen Roman. Er kommt, wie gesagt, Anfang der 2000er kommt er in die Schweiz. Und am Anfang ist er ein Flüchtling, der in einer hässlichen Bunkeranlage untergebracht wird. Und er nennt es selber ein lästiger Felsbrocken im breiten Fluss des Schweizer Luxus. Wie ist das für Dafa, in dieses reiche Land zu kommen als bettelarmer Flüchtling, der auch die Wut der reichen Nachbarschaft ertragen muss, sie aber doch erträglicher empfindet als Mitleid? Ging das Ihnen auch so damals, als Sie hier in die Schweiz kamen?
Ja, natürlich. Diese Kontraste zwischen, was man sich vorgestellt hat oder vorstellen darf, und natürlich dieser Tatsache, dass man in einem Bunker landet. Natürlich ist das eine Enttäuschung, ist ein Schock, ist eine, wie soll ich sagen, eine erste Begegnung mit einer bitteren Realität. Was heißt das, in Asylräumen, in diesem Verfahren geraten zu werden, auf null reduziert zu werden, ganz von Anfang beginnen sollen? Also Dafer war auch irritiert und fragt sich im Roman, wie weitergeht. Und diese Figur schenkt dem Thema das Leben im Exil oder dieser neuer Anfang viel Aufmerksamkeit, dass man diesen Weg versteht und dass man diesen Weg nicht als etwas, was leicht ist. Viele reden von Ankommen, von Sprache lernen, von sich integrieren, aber vielleicht haben sie weniger Erfahrung, was das heißt, von Anfang an so in dieser Situation geraten zu werden.
Das ist das wirklich Eindrucksvolle an Ihrem Roman, dass man aus der Innensicht von Dafa wirklich erfährt, was es heißt, als Fremder anzukommen und dann doch den Versuch zu unternehmen, sich auch diese neue Welt zu erobern. Das macht Dafa nämlich ganz entschieden. Es dauert nur wenige Jahre, bis er wirklich ankommt. Er spricht Deutsch, er lernt, die Natur ist für ihn ganz wichtig. Er lernt Deutsch wie ein Wilder, er liest. Er bekommt eine Stelle in einem Restaurant, hat einen tollen Chef, er ist beliebt. 2008 beschließt er dann, in den Irak zu fahren, also Saddam Hussein ist gestürzt, er will seine Familie endlich wiedersehen, und das wird eine so gefährliche Reise mit Situationen in direkter Todesgefahr, dass man direkt Angst um ihn bekommt, während man das liest. Ja. Was darf er hier erleben?
Ja, es gibt in diesem Buch, also diese Figur schafft auch oder versucht ein anderes Bild von Heimat zu schaffen. Das Bild von Heimat in der Fremde, wie Sie das erwähnt haben, die Verbundenheit mit der Natur, die Suche nach anderen Wegen der Zugehörigkeit sozusagen, des Ankommens und der Sprache. Und das Bild von Heimat dort im Irak, als er gereist, war für ihn oder ist für ihn die Realität, dass die Gefahr da ist, dass das Land wirklich sich grundsätzlich geändert hat, die Entfremdung so groß ist, die Gräber zwischen Menschen, zwischen Räumen, die Gespräche, die Fläche des Schweigens, die waren ihm schon bekannt, bevor er geflüchtet ist. Aber als er dorthin nochmals gereist ist, wurden für ihn noch klarer, und die haben auch für ihn eine andere Definition von Heimat geschafft, nämlich nur die Liebe. Also Heimat für Dafer in diesem Roman ist nur die Liebe, die übrig geblieben ist. Die Liebe zu diesen Menschen, die Liebe zu seinem Leben, auch im Exil, die Verbundenheit, diese Gefühle. Aber der Ort oder die Hoffnung dort für Dafer wurde in Frage gestellt nach dieser Reise. Und die Begegnung mit diesen Terroristen in der Wüste schafft Dafer durch diese Begegnung die Zeit nochmals in Frage zu stellen und die Vergangenheit, das Vergangene, die Gegenwart und die Zukunft, und versucht daraus sich selber, seine Identität, was hat ihn angetrieben, hierher wiederzukommen? Ist das wirklich wert? Diesen großen Fragen, wo liegt genau die große Verbundenheit mit dem Begriff, der Heimat heißt? Wo ist das? Ist das eine Knotte? Ist das eine Last? Ist das eine Bereicherung? All das hat er sich in dieser Begegnung mit den Terroristen, als er fast vor dem Tod stand, in Frage gestellt und neu definiert.
Und dann, Gottlob angekommen, bei der Familie bereitet er ein Schweizer Rösti zu. Das ist ein so schönes, auch humoristisches Motiv, ja. Herr Schamani, dass ich mir gedacht habe, wenn es erfunden ist, ist es auch wunderbar. Wenn es wahr gewesen wäre, wäre es noch schöner. Wie war es mit dem Rösti?
Ja, das ist wahr. Also ich liebe dieses Essen und ich tue das auch ab und zu hier in der Schweiz und zwar mit verschiedenen. Verpflichtung, also die Figur hat versucht, sein Leben spiegeln zu lassen in dieser Küche, sein Leben im Exil, dieser Dafür. Natürlich, Essen ist eine Tätigkeit, die uns verbindet. Essen ist eine Kultur. Essen verursacht manchmal auch Beziehungen zwischen Menschen. Und er hat durch diese Zubereitung des Essens, Schweizer Essen, hat versucht, ein Bild von sich zu zeigen, wie sieht sein Leben. Und es gibt mehrere Beispiele in diesem Roman, die dafür oder die besonders treffen, dass er immer wieder versucht, etwas von seinem Leben, auch durch Kommunikation und Reden mit anderen Figuren, zum Beispiel Afrah am Schluss, sie spricht mit ihm und sie fragt ihn, wie ist das in der Schweiz, und versucht immer, dass eine Brücke zwischen sich selbst, nicht zwei Orten, Schweiz und Irak, sondern sich selbst in der Fremde und Menschen, die da sind, zu verbinden. Manchmal auch scheitert, trifft alte Freunde dort und das Bild von diesen alten Freunden bei ihm entspricht der Realität jetzt gar nicht, weil die Zeit so lang, 20 Jahren oder 10 Jahren war, und sie haben sich grundsätzlich geändert, und sein Gespräch hat er begründet auf eine Geschichte, auf eine Verbundenheit mit diesen Freundschaften. Und dann hat er sich auch gefragt, was bleibt von Freundschaften? Kann man Freundschaften stoppen und zurückkommen und beginnen, wo man gedacht hat, sie gestoppt zu haben? Wie pflegt man eine Beziehung in der Fremde? Und das sind alle Fakten, die die Figur dargestellt hat, um sich mit der alten Heimat zu verbinden.
Dankeschön für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke vielmals für die Einladung.
Alles Gute Ihnen und ja, Ihrem wirklich großartigen Roman Der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt. Jetzt im Limmert Verlag herausgekommen. 176 Seiten, kosten 26 Euro. Hier im Deutschlandfunk Kultur, wo jetzt wieder unser Mops des Monats herantrabt. Unser Lesartpreis für die ulkigsten, schrägsten, originellsten Buchtitel. Und Hans von Trotha hat wieder herrliche gefunden.
Der Mops des Monats.
Im Buchladen gilt die Botschaft von »Der kleine Herr Heimlich bastelt am Glück« auch für die Großen. Für die gibt es, was bei den Kleinen wahrscheinlich noch nicht funktionieren würde, aktuell »Manipuliere dich glücklich«. Wenn das nicht funktioniert, helfen vielleicht 50 Ideen für neue Ideen. Und falls sich das dann doch als zu redundant erweisen sollte, gibt es immer noch »Flaschendrehen«, die Edition ab 18 Jahren. Muss man das vor Kindern verstecken? Apropos, im weiten Feld Kinder dominiert im Berichtszeitraum das Unterthema Wild. Etwa mit Kinder verstehen Born to be Wild. War. Theo Wutlöwe im Gefühle-Dschungel. Und nicht zuletzt natürlich Kind, du machst mich wahnsinnig. Außer Kindern beschäftigen den Buchladen immer Hunde. Diesmal mit Als Hund zu uns kam, wie ich meinem Hund das Sprechen beibrachte, dann die umgekehrte Perspektive, alle Pfoten voll zu tun und, was die Betreffenden wahrscheinlich nie erfahren werden, brave Hunde kommen nicht zum Südpol. Von wegen Südpol. Die vielen Ratgeber für die Glückssuche stehen auch für eine gewisse Desorientiertheit. Davon zeugt die Titelfrage »Mitten im Leben, wo mag das sein?« ebenso wie das vage Versprechen »Wo vielleicht das Leben wartet?« Dabei treibt die Hoffnung, vielleicht wird alles viel leichter. Andererseits gilt offenbar, wer später kommt, hat länger Zeit. muss man erst mal drüber nachdenken. Aber eben auch, die Zukunft war auch schon mal besser. Einen gewissen Trost bietet immerhin, Weltuntergang fällt aus. Wenn allerdings der Weltuntergang ausfällt, dann müssen wir doch noch unseren Platz in der Gegenwart für die Zukunft finden. Dazu bedarf es zunächst einer Zustandsanalyse, etwa mein Leben ist ganz großes Kino, nur leider bin ich im falschen Film. Dann Hilfestellung in der nicht zu unterschätzenden Disziplin der Relativierung, zum Beispiel, warum du nicht perfekt sein musst, um schließlich zu einem Ergebnis zu gelangen wie Notiz an mich, ich bin genug. Dann war die Bastelstunde nach dem Modell von Der kleine Herr Heimlich bastelt am Glück erfolgreich, trotz Widrigkeiten wie dem Umstand jeder für sich und Gott gegen alle. Wo wir schon bei Gott sind, nehmen wir noch die Bitte auf und erlöse uns von den Blöden. Bleiben zum Ende Zustandsbeschreibungen von erfolgreich Selbstoptimierten. Dazu gehört wahrscheinlich, ich bin ja keiner, der sich an die große Glocke hängt. Der Mops des Monats geht an einen Titel, der auch in diesen Zusammenhang passt und ebenso naheliegt, wie er gleichzeitig überrascht, je nachdem, ob man ihn liest oder hört. Es ist ein gereimter Titel, aber nur, wenn er leicht manipuliert laut vorgelesen wird, also zum Beispiel im Radio. Gedruckt gelesen, also im Buchladen, reimt er sich nicht. Aber wir sind ja im Radio. Und so geht der Mops des Monats zum Sommerende an. Deutsche Vita ohne Dieter.
Deutsche Vita ohne Dieter. Unser Mops des Monats geht also an diesen Titel. Es ist sogar ein Roman, geschrieben von Christina Externest und im Goldmann Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da sind wir jetzt mit Silvia Schwab verbunden, unsere Kritikerin und Expertin von aller Literatur für kleine Leserinnen und Leser. Ein ausgesprochen großer Stoff ist allerdings das Bilderbuch, das wir uns mit Ihnen, Frau Schwab, anschauen. Das goldene Zeitalter, die Metamorphosen des Ovid. Oha, kanonische Weltliteratur also, diese Verssammlung mit all den Mythen von Orpheus und Eurydike von Europa und Gott Jupiter als Stier und. Jetzt neu erzählt von Heinz Janisch. Ein arrivierter, preisgekrönter Jugendbuchautor, hat an die 50 Bücher veröffentlicht. Wie kam er denn jetzt dazu, Frau Schwab, dieses Kulturmonument der Metamorphosen für Kinder nachzuerzählen?
Ja, das ist so. Heinz Janisch hatte schon immer einen ganz besonderen Sinn für das Zauberische, für das Fantastische. Und er liebt es außerdem, alte Texte neu zu erzählen. Also er hat zum Beispiel schon Heiligenlegenden und Münchhausen-Geschichten für Kinder neu erzählt. Er hat Märchen und Erzählungen aus der Bibel neu erzählt. Und dann ist es eben auch kein Wunder, dass ihn die Metamorphosen des Ovid irgendwann nicht mehr losgelassen haben.
Wir kennen ja viele dieser Geschichten, ohne unbedingt zu wissen, woher sie kommen. Welche Mythen hat Janisch denn ausgewählt? Man alle wird er nicht untergebracht haben.
Nee, das geht nun wirklich nicht. Er hat aus den mehr als 250 Metamorphosen 17 ausgewählt. Und das sind, nehme ich mal an, die bekanntesten. Also zum Beispiel die von Apollo und Daphne, dann die von Daedalus und Ikarus, von Orpheus und Eurydike oder von dem schönen Jüngling Narziss und der Nymphe Echo. Und spannend ist für Kinder ja auch besonders die Erzählung vom gierigen König Midas, der sich wünschte, dass alles, was er anfasst, zu Gold würde. Also diese Mythen aus zwei Jahrtausenden, die sind ja zum europäischen Kulturgut geworden. Und viele von ihnen wurden unzählige Male auch schon in allen möglichen Künsten neu nacherzählt oder illustriert.
Wie erzählt denn Heinz Janisch nun diese Mythen? Ich meine, sie sind ursprünglich in Hexametern geschrieben. Da muss er ja einen Riesenspagat machen zwischen diesem antiken Ton und einer modernen Sprache für Kinder, oder?
Ja, das ist richtig. Also da braucht es schon eine Menge Fingerspitzengefühl. Wenn man eben Texte, die ursprünglich im klassischen Latein geschrieben sind, in Hexameterversen, wenn man die für Kinder von heute nacherzählen möchte. Aber man spürt es einfach. Heinz Janisch ist zum einen geübt in diesem Geschäft und was vielleicht noch viel wichtiger ist, er liebt diese Geschichten. Also die kommen immer noch wuchtig rüber, nicht in Kindersprache, also nicht so von oben herunter, in einem klaren Ton, ruhig, leise, altmodisch sogar. Die klingen klangvoll und schnörkellos in leicht rhythmisierten Sätzen und auch oft poetisch inspirierten Bildern.
Metamorphosen, der Begriff, der bedeutet ja Verwandlung. Das eine geht ins andere über. Sie sagten schon, Frau Schwab, das Beispiel vom König Midas. Ne? Wer da etwas anfasst, verwandelt sich alles in Gold. Können Sie uns noch vielleicht ein oder zwei Beispiele geben?
Naja, es sind ja zum Beispiel Apollo und Daphne. Daphne, die sich in einen Baum verwandelt, als sie von Apollo verfolgt wird. Oder Philemon und Baucis, die sich zum Schluss in Bäume verwandeln. Aber die erste Geschichte ist total interessant. Die beginnt nämlich mit dem Satz: Am Anfang des Anfangs gab es keinen Himmel und keine Erde, kein Oben und kein Unten. Und da erzählt Ovid, also oder Janisch, den Mythos von der Entstehung der Welt. Und da wird eben das Chaos in einen blauen Erdball verwandelt. Und dieser Text ist übrigens dem vom ersten Buch Mose ganz ähnlich. Und es ist ein Beispiel dafür, wie verflochten die Kulturen und die Mythen auch in der Antike waren. Und auch später, denn dann sind ja das zentrale Thema der Metamorphosen, die Verwandlung, immer wieder auch Thema in unseren moderneren Sagen und Mythen. Also die Verwandlung bedeutet ja auch immer menschliches Reifen und Wachsen.
Illustriert ist der Band von Ana Sender, einer spanischen Künstlerin. Wie gestaltet sie denn diese Geschichten in Bildern dann von Heinz Janisch?
Das ist sehr intensiv. Gerade die ganzseitigen, bunten Bilder, die sind sehr ausdrucksstark. Da sind Gesten und Mimik der Figuren expressiv. Die innere Bewegung, die drückt sich fast körperlich aus, kann man sagen. Manche Bilder erzählen auch genau den Moment der Verwandlung. Das ist besonders schön. Und es gibt sehr starke Farben, also ein leuchtendes Orange oder Rot oder Gelb und ein wunderbares, warmes Grün-Blau, weil es gibt auch ganz viele Wassergeschichten. Also das ist alles sehr eindrücklich.
Ist das, Frau Schwab, vielleicht auch ein gutes Buch für Erwachsene? Also zum Einstieg, wenn man den Ovid im Original noch gar nicht kennt, zusammen dann ja mit den Kindern entdecken, zum Nachdenken und drüber reden?
Ja, also mir hat es total gut gefallen. Ich wusste auch bei manchen Geschichten gar nicht, dass sie eben aus den Metamorphosen stammen. Da spielt übrigens auch das Layout eine sehr große Rolle. Also oft nimmt der Text nur die obere Hälfte einer Buchseite ein und lässt die untere Hälfte dann leer. Und da entstehen dann fast so etwas wie Freiräume für Gedanken und für Gespräche. Und man kann eben sehr viel über die Bedeutung dieser Texte sprechen, über die Verwandlung als grundlegendes Thema ja, jedes Lebens oder jeden Lebens. Jahreszeiten, Menschen, Pflanzen, Tiere, Gefühle, Gedanken, alles wandelt sich ja immer und überall.
Dankeschön. Silvia Schwab über das goldene Zeitalter, die Metamorphosen des Ovid. Das Bilderbuch von Heinz Janisch und Ana Sender ist im Nord-Süd-Verlag erschienen mit 96 Seiten für 23 Euro. Mehr dazu wie immer online auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Mein Name ist Elfriede Lüth. Ich wohne hier in Pfaffenhofen und ich arbeite ehrenamtlich in einem Bildladen. Und ich lese ganz gerne Afrika-Romane, unter anderem auch Jenseits von Afrika, das das Leben der Tanja Blixen beschreibt. Diese dänische, weiß ich jetzt gar nicht mehr, war, glaube ich, ein bisschen eine Adlige und sollte heiraten und wollte nicht und ist dann aufgebrochen nach Afrika. Und sie hat sich dann so eine Farm gekauft, die sie bewirtschaftet hat. Und sie hat da geheiratet. Und das war aber nur eine Scheinheirat. Also der war mehr auf Jagd und hat sich gar nicht um die Farm gekümmert. Und sie ist nachher praktisch mittellos wieder zurück nach Dänemark. Ich habe das Buch auch schon dreimal gelesen. Und wenn der Film im Fernsehen kommt, gucke ich mir den auch an, weil auch die schauspielerische Leistung finde ich schon gut.
In Bayern, in Pfaffenhofen, treffen wir diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Auch Elfriede Lüth hat gern mitgemacht und empfiehlt uns den Klassiker von Tanja Blixen. Jenseits von Afrika im Penguin Verlag gibt es das dicke Taschenbuch mit fast 700 Seiten für 12 Euro in der Übersetzung von Gisela Perlet. Respekt an Elfriede Lüth, wenn sie das Buch jetzt schon dreimal gelesen hat und den Film auch gern geschaut hat. Deutschlandfunk Kultur, Sie hören die Lesart. Und weiter geht's jetzt mit unserer Sommerreihe zu neueren literarischen Klassikern, die wir uns zusammen mit den Kollegen und Kollegen vom Büchermarkt in Köln ausgedacht haben. Tolle Romane, die unserer Meinung nach mal klassisch werden oder es schon sind. Und heute geht es um ein Buch, das gerade mal 10 Jahre alt ist, aber damals die Schriftstellerin Felicitas Hoppe richtig berühmt, ja, und prompt zur Büchnerpreisträgerin machte. Was für ein schöner Zufall. Dabei hieß es auch Hoppe. Und für Elke Schlinsog aus unserer Lesart-Redaktion gehört dieser wirklich originelle Roman jedenfalls schon zum Kanon.
Sommerklassiker. Hoppe von Felicitas Hoppe.
Als übermütiges, maßlos fabulierendes Buch
wird dieser Roman gefeiert als Triumph des
träumenden, wunschhaften Erzählens.
Ein Kritiker möchte gar
vor Freude einen Flickflack schlagen.
Das Feuilleton jubelt im Frühjahr 2012. Der Büchnerpreis folgt auf dem Fuße. Und trotzdem bleibt dieser Roman ein Geheimtipp. Vielleicht, weil Felicitas Hoppe sich literarisch einen ganz eigenen Kosmos geschaffen hat, diese in jeder Form sprach und in andere Wunder verliebte Schriftstellerin. Erst recht mit ihrer Traumbiografie Hoppe.
Nicht erst zwischen New York und Australien macht sich das Wunderkind Hoppe, das mit dem Leben nicht einverstanden ist, die Erde und ihre Ozeane untertan.
Ich wollte zeigen, dass die Realität und die Fantasie eigentlich nicht so getrennt sind, wie wir immer glauben. Realistisch ist, dass wir alle von einem anderen Leben träumen, auch wenn wir es vielleicht nicht haben wollen, aber dass wir in Tagträumen befangen sind und oft von dem sprechen, was wir auch hätten werden können. Und genau damit spielt dieses Buch.
Schon ihr Weltreiseroman Pigafetta war eine Fahrt auf den Weltmeeren der Fantasie, bei der es ganz unwichtig war, ob die Erzählerin überhaupt jemals einen Fuß auf ein Schiff gesetzt hat. In ihrem Roman Hoppe wendet sie dieses Erzählverfahren auf ihre eigene Lebensgeschichte an, lässt sich ein auf das Urabenteuer der Identität. Wer bin ich, wer war ich, wer könnte ich sein? Was weiß schon Wikipedia, der Gipfel allem Realistischen, wenn es doch auch ganz anders gewesen sein könnte? In ihrem Lebensmärchen wirbelt Felicitas Hoppe kurzerhand alle Gewissheiten durcheinander, legt falsche Fährten und erfindet sich selbst. Sie dichtet sich eine Vergangenheit als gefeierter Eishockey-Kinderstar in Kanada an, als hochbegabte Musikerin in Australien und als Deutschlehrerin in Oregon. Verschmitzt frech im typischen Hoppe-Sound.
Meine schreckliche Neigung, die Dinge falsch nachzuerzählen, weil ich immer alles einkleiden, wärmen, verbessern will. Ich bin und bleibe ein Winterkind. Ich bin mit dem Leben nicht einverstanden.
Welch Glück, dass diejenige, die schreibt wie sie, in Hameln geboren wurde. Die hier ansässige Rattenfängergeschichte mit ihrem flötenspielenden Gesellen, der die Kinder aus dem Dorf lockt, scheint wie gemacht. Sie enthält das gesamte Hoppe-Programm. Musik, Verführung und Aufbruch. Dabei liegt ihr Hameln ganz woanders. Schon andere Autorinnen und Autoren wussten sich Geografie und Daten zurechtzurücken, konnten Böhmen ans Meer legen oder meisterlich das Konstrukt "Ich stelle mir vor" strapazieren. Felicitas Hoppe treibt in ihrer Entdeckungslust das Spiel weiter und findet im Kostüm, in der Verkleidung, mehr Wahrheit als in der Enthüllung.
Ich bin ja der festen Überzeugung, dass diese Flut von Biografien, also von denen wir wirklich überschüttet werden, uns zwar Geschichten erzählen, aber durchaus nicht die Wahrheit über die Personen, die sie uns erzählen. Ich glaube manchmal, dass eine Distanznahme die Möglichkeit der Wahrheitsfindung erhöht, dass man in diesem Buch so wenig es scheinbar über Hoppe verrät, mehr über Hoppe erfährt als in jedem anderen Buch.
Bereits der Büchnerpreis war eine klare Entscheidung für das fantastische Erzählen in dieser realismusgesättigten Welt. Während sich die Literaturkritik noch immer an der Frage Kunst oder Leben, Künstlichkeit oder Authentizität abarbeitet, als gäbe es nur das eine oder das andere, lässt Felicitas Hoppe das realistische Fantasie sein und das fantastische Realität. Schon zwei Schritte hinter der wirklichen Welt, so behauptet Hoppe in Hoppe, macht sich ein unermesslicher Raum auf. Schrecklich schön, der Raum der Literatur, der alle Realität, alles Leben aufnimmt, Türen weit aufstößt und in wunderbare literarische Eulenspiegelei verwandelt. Denn Worte, so kunstvoll gesetzt, erscheinen manchmal wahrer als das Leben.
Hoppe von Felicitas Hoppe, ein weiterer unserer Sommerklassiker im Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk und auch in der DLF Audiothek. Bei S. Fischer gibt es den Roman im Taschenbuch mit 336 Seiten für rund 10 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Anke Stellings Figuren im Erzählband Grundlagenforschung sind prekäre Kreative oder gelangweilte Gutverdiener, die ihre Lebensentwürfe unermüdlich hinterfragen. Wer bin ich und wie soll ich leben? Morgen Abend liest Anke Stelling gemeinsam mit Jessica Jurassica in Berlin. Jurassica fragt im Buch Ideal des Kaputten auch nach ihren Rollen. Besser gesagt weigert sich, die ihr als Frau zugeschriebene anzunehmen.
Gleichzeitig wurde meine Arbeit plötzlich ernst genommen von arrivierten, einflussreichen Menschen, meist Männern, die mich nach Zürich zum Café einluden. Sie sahen in mir das Nachwuchstalent, das dieses Land brauchte, in Zeiten der Medienkrise. Vielleicht wollten sie auch nur ficken, aber das war mir eigentlich ziemlich egal.
Unter dem Titel »Frei sein« lesen Stelling und Jurassica in der Reihe »Frauen in der Bohème« morgen Abend um 19 Uhr im Literaturhaus Berlin. Eigene Firma und tolles Haus, eine schöne Frau und ein zauberhaftes gemeinsames Kind. Saima, Lvov und Familie verkörpern das Bild eines gelungenen Mittelklasse-Daseins. Der amerikanische Traum zerplatzt. Die verwöhnte Tochter verschwindet im Untergrund und hinterlässt eine blutige Spur.
Die Polizei erweitert ihre Suche nach der jugendlichen Meredith Lvov wegen ihrer Beteiligung am Bombenanschlag auf ein Posten.
Ewan McGregor verfilmte 2016 mit seinem Spielfilmdebüt den preisgekrönten Roman »Ein amerikanisches Idyll« von Philip Roth. Der Regisseur und Schauspieler McGregor zeigt das Martyrium eines Vaters, dem die Tochter auf tragische Weise abhanden kommt, in »Ein amerikanisches Idyll«. Der Film ist jetzt zu sehen auf Kino-On-Demand. Als Boris Golsio den Anrufbeantworter abhört, ahnt er nicht, wie folgenreich die Nachricht sein wird.
Ich bin Francine R. Ich habe Ihre Nummer im Telefonbuch gefunden. Ich rufe auf gut Glück an. Ich weiß nicht, ob Sie mit meinem Cousin Jacques und seiner Frau France G. verwandt sind.
Golsio nimmt Kontakt auf und erfährt in langen Gesprächen die Geschichte seiner Großcousine. 1944 wurde sie als Mitglied der Résistance nach Deutschland deportiert. Golsio möchte die Erinnerungen für die Nachwelt aufbewahren, in seinem Medium im Comic. Morgen Abend stellt der Autor und Illustrator die Graphic Novel, die Geschichte von Francine R., in Hamburg vor.
Es ist ein Zeitzeugenbericht. Und meine Arbeit war, diesem Bericht eine Form zu geben. Darum sind die Texte im Buch auch Originalzitate von Francine, gesprochene Sprache, die anders klingt als die Schriftsprache eines Autors. Ich wollte so nah wie möglich an ihren Originalaussagen bleiben.
Die Geschichte von Francine R., Lesung und Gespräch mit Boris Golsio, morgen Abend um 18 Uhr in der Gedenkstätte Poppenbüttel in Hamburg, am Sonnabend dann in Berlin.
Die Literaturtipps von Regina Voss waren das.